Ohr am Netz. Der Podcast von IGU, Verband der Internetwirtschaft.
Michael Fritz übernimmt bei der Fraunhofer Gesellschaft gerade das Cluster of Excellence Kognitive Internettechnologien oder kurz CCIT. In dieser Querschnittsorganisation arbeitet die Fraunhofer Gesellschaft in drei Forschungszentren an Schlüsseltechnologien für das kognitive industrielle Internet. Ziel ist die Einrichtung einer tragfähigen Infrastruktur für eine agile, flexible und digitalisierte Industrie. Michael Fritz nimmt uns schon mal mit und erklärt, welche Themen da in nächster Zeit genau adressiert werden sollen. Ton ab. Herr Fritz, Sie sind zukünftig zuständig bei Fraunhofer für das Thema kognitive Internettechnologien. Können Sie für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht kurz umreißen, welche Themen denn da zukünftig drunter zusammengefasst werden?
Sehr gerne. Lassen Sie mich aber vielleicht vorneweg noch ein, zwei Worte zu Fraunhofer an sich machen. Ich denke, die Marke Fraunhofer ist in Deutschland doch sehr bekannt oder in Europa. Allerdings dahinter verbergen sich dann doch die eine oder andere Spezialität, die nicht jedem ganz geläufig ist. Und das dürfte in der Beantwortung Ihrer Frage vielleicht noch relevant werden. Und zwar haben wir bei Fraunhofer ja unterschiedliche Schwerpunktthemen in Instituten zusammengefasst, die sich mit dem Thema Produktion, Pharmakologie, Energiesektor und alles, was Ingenieurswissenschaft in Deutschland betrifft, quasi ist bei Fraunhofer beheimatet. Und was wir jetzt besprechen wollen, ist das Thema der kognitiven Internettechnologien. Und das ist ein Querschnittsthema über mehrere Institute hinweg. Das ist etwas relativ Neues, was bei Fraunhofer etabliert wurde vor einigen Jahren und wo ich, wie Sie gesagt haben, dorthin wechseln werde, um das Thema über mehrere Institute hinweg voranzutreiben. Und um es vielleicht ganz flapsig mal auszudrücken, der Anspruch ist es, vom Sensor bis in die Cloud die kognitiven Technologien voranzutreiben. Das ist jetzt tatsächlich etwas flapsig und einfach gesagt. Ich möchte es mal ein bisschen ausführen. Und zwar geht es einerseits um das Thema der Datenerfassung, der Sensorik und der Kommunikation, also ein klassisches Mikroelektronik-Thema. Dann haben wir natürlich das Thema der Kognition, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen als einen großen Themenkomplex und das Thema der Datenräume, der Datenökosysteme, die sich da dahinter verbergen. Das heißt, es ist jetzt ein Konglomerat von mehreren Technologien, die aus unterschiedlichen Fraunhofer-Expertisen, sprich Instituten, zusammengesetzt werden zu einem sogenannten Cluster. Wie gesagt, Sensorik, Kommunikation als ein Schwerpunkt, KI, maschinelles Lernen und Datenräume ist ja die Klammer für das ganze Thema.
Sie sagen selber, das ist ein Konglomerat. Der alte Briest würde sagen, es ist ein weites Feld. Wo sind denn dann die Schnittmengen, die da die Brücke bilden?
Ja, danke. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Da würde ich zweigleisig darauf antworten. Das eine ist die technologische Seite, die das Thema Datensouveränität umfasst. Ich denke, Datensouveränität ist den geneigten Zuhörern Ihres Podcastes auch geläufig. Nur mal ganz kurz für alle nochmal, es geht um die Selbstbestimmtheit der Daten im Austausch und in der Speicherung. Datensouveränität verstehen wir bei Fraunhofer als eine Untersektion der digitalen Souveränität und das wiederum als eine Untersektion der technologischen Souveränität. Und damit sind wir, glaube ich, auch ganz schnell in dem Thema, was vielleicht das eine oder andere auch bewegt in den aktuellen Zeiten, dass wir resilienter werden müssen in unseren Technologien in Europa. Deswegen passt es auch ganz gut mit dem, was wir schon gesagt hatten, mit der Mikroelektronik. Auch da gibt es ja Aktivitäten, die da drauf einzahlen, aber eben auch im Datenkontext. Also das ist das einmal die technologische Ebene. Der Kit zwischen den Technologien, die ich vorher genannt hatte, ist eben die Datensouveränität. Und die zweite Ebene der Antwort ist dann tatsächlich die Anwendungsfelder, die wir da uns ausgesucht haben oder die dann natürlich auch relevant sind und die eben dann diese im Idealfall eine Kombination aus allen drei vorgenannten Technologien bilden können und das dann in der Anwendung für die Industrie oder für die öffentliche Hand relevant ist.
Sie haben das jetzt quasi oder wir haben das jetzt quasi auf der theoretischen Ebene schon so ein bisschen umrissen und das Feld vielleicht auch ein klein wenig ja, kleiner gemacht an der Stelle und mehr Übersicht bekommen. Allerdings glaube ich, es macht Sinn, dass wir auch noch mal schauen, dass wir das Ganze ein bisschen greifbarer machen. Hätten Sie da vielleicht ein oder zwei Beispiele für uns, die das so ein bisschen konkreter machen?
Absolut. Also das wäre tatsächlich auch so bislang auf der theoretischen Elfenbeinturmebene. Jetzt wollen wir es mal ein bisschen tiefer legen. Und ich habe tatsächlich so ein Beispiel, was mir gerade durch den Kopf geht. Das entspricht, glaube ich, dem Anspruch der Datensouveränität bis hoch zur technologischen Souveränität ganz gut und hat auch einen Querschnitt über alle Anwendungsfelder. Und das erste Beispiel, was mir dazu einfällt, ist die Sprachassistenzlösungen, die hier entwickelt worden sind. Nun ist Sprachassistenz, denke ich, jedem geläufig, ne? Also Siri und Alexa und wie die anderen Anwendungen oder Lösungen der Anbieter alle heißen mögen, sind alle wohl bekannt, sind alle im kommerziellen Umsatz sehr erfolgreich. Die Idee war, hier in Richtung kommerziellen Kunden zu denken. Und was wir hier gemacht haben, ist tatsächlich das Thema des maschinellen Lernen im Kontext der Spracherkennung voranzutreiben, also die Spracherkennung, die Sprachausgabe und die Verarbeitung voranzutreiben. Und das Ganze kombiniert mit der Sensorik, mit den Kollegen, die Sie von Fraunhofer, eines der bekanntesten Produkte ist ja MP3 von Fraunhofer, also die Audioverarbeitung. Und das in der Kombination ist natürlich eine spannende Lösung, wenn Sie sich vorstellen, dass ein Werker in einem Produktionsprozess zum Beispiel ein Teil aus der Maschine gutheißen muss. Er sagt, das ist ein gutes Teil, das ist ein schlechtes Teil. Ist es bislang immer mit einem Einsatz der Hand an einem Knopf oder einem Terminal zu bedienen. Und in Zukunft kann das über eine Spracherkennung funktionieren. Das heißt, der Werker die Hand frei hat und natürlich in einem etwas schwierigeren Umfeld wie einem Produktionsprozess ist es wichtig, dass das auch dann genau richtig erkannt wird, was dann die Eingabe ist. Genauso kann man sich das vorstellen im Kontext von zum Beispiel medizinischen Anwendungen oder sei es jetzt auch im klassischen Umfeld eines Callcenters, wo Hintergrundgeräusche vielleicht störend sind oder wo dann unter Umständen auch die Qualität eines Handyanrufes vielleicht zu schlecht ist, um es einfach dann verarbeiten zu können. Da kommen nämlich genau die Kombination aus diesen zwei genannten Themen, können dann unsere Alinea-Lösung, wie wir die nennen, können darauf gut einzahlen. Das andere ist vielleicht ein komplett anderes Thema, das ich da noch kurz beschreiben darf. Und zwar gibt es auch im Kontext der Datensouveränität, hatte ich schon gesagt, die Lösungen eines Datenraummobilität. Ich denke, das könnte dem einen oder anderen auch bekannt sein, aber ich möchte es trotzdem noch mal ganz kurz ausführen. Die Idee des Datenraummobilität ist es, in einem geschützten Raum datensouverän über unterschiedliche Medien hinweg die Daten zusammenzuführen und wieder zurückzuspielen. Das klingt jetzt auch etwas theoretisch. Man kann sich das so ganz gut vorstellen, wenn der Michael Fritz nach Berlin reichen müsste zum Herrn Stöhase und möchte die Reise planen, dann können das unterschiedliche Transportmittel eingebunden sein. Aktuell ist es etwas schwierig, das über mehrere Medien oder Transportmittel hinweg zu planen. Das Ziel ist es, in so einem Datenraum Mobilität genau diese unterschiedlichen Anbieter zusammenzuführen und so eine durchgängige Reiseplanung zu ermöglichen. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich dann auch zu sagen, wenn wir einen Datenraum Mobilität haben, können das auch in einem zum Beispiel Kontext des autonomen Fahrens in Großstädten, müssen die Daten geteilt werden. Also Sie sehen, die Mobilität ist hier tatsächlich im weitesten Sinne gedacht. Und in diesem Kontext gibt es eben schon ein relativ großes Konsortium, das da aus Flottenbetreibern und Schienenanbietern, also der Bahn und so weiter, sich zusammengefunden haben. Und das möchten wir jetzt ergänzen in Zukunft mit der sogenannten Smart Intersection, der intelligenten Kreuzung, das dann wiederum das Thema der Sensorik, wie ich es vorher schon angeschnitten hatte, einbringt. Weil es ist, glaube ich, relativ einleuchtend, dass wenn wir über autonome oder teilautonome Fahrsysteme sprechen, es immer auch einen Sicherheitsaspekt geben wird. Und eine der Ideen ist es, einen infrastrukturellen Sicherheitsteil einzubauen. Sprich, man kann sich vorstellen, dass ein Teil der Steuerung des Autos im Auto selber passiert. durch die Sensorik, die dort verarbeitet ist und die KI, dass aber auch wesentliche Informationen von außen zugeliefert werden, die dann nur für diesen Abschnitt zuständig sind. Also an Beispiel einer Kreuzung wäre das dann in dem Fall, dass das Auto sehr wohl erkennen können, dass das Auto vor mir bremst und dann bremst das Auto auch oder es gibt Gas, dann kann ich auch schneller fahren. Aber Informationen, die jetzt zum Beispiel Fußgängerbewegungen oder Fahrradfahrer betreffen, da sind die aktuellen Systeme in Automobilen doch relativ langsam. Und dafür bräuchte man schnellere Systeme. Und dies ist die Idee dieser Smart Intersection, der intelligenten Kreuzung, dass eben in der Infrastruktur an einem Kreuzungsbereich Sensorik verbaut ist, multimodale Sensorik, die Radar oder auch Infrarotbilder zusammenmischt und erkennt, Vorsicht, da rennt jetzt ein Kind auf die Straße, obwohl die Ampel rot ist. Und diese Information dann an alle Verkehrsteilnehmer sofort weitergibt. Oder es kommt ein Krankenwagen von hinten, lass den bitte durch. Das ist so ein vielleicht etwas größeres Bild, das wir da zeichnen wollen. Aber ich glaube, das macht es auch die Bandbreite nochmal deutlich, dass wir eben von einzelnen Lösungen, die sehr wohl in die Anwendung aktuell auch schon kommen können, bis zu Lösungen, die eben auch noch etwas Forschungsbedarf haben und auch dann in den größeren Anwendungsfall reinkommen können.
Herr Fritz, jetzt haben Sie schon ein bisschen meine nächste Frage vorweggenommen, weil ich wollte wissen, wer die Partner Ihrer Forschungsarbeit sind. Aber ich glaube, es ist relativ klar, es sind Unternehmen, die am Ende des Tages eine Aufgabenstellung haben und damit zu Ihnen kommen. Oder gibt es da auch noch andere Ausprägungen, die ich vielleicht jetzt noch nicht ganz auf dem Schirm hatte?
Es ist genauso, wie Sie es gesagt haben. Es gibt Unternehmen, die sich an uns wenden und sagen, wir bräuchten hier die Expertise aus mehreren Disziplinen, die wir dann zusammenfassen. Es ist aber auch so, dass wir natürlich, und das wollte ich vielleicht auch noch ganz kurz erläutern, dass dieses Cluster, das wir da vertreten oder das ich jetzt hier vertreten darf, einen strukturellen Wandel erfährt. Es hat einen sehr starken Forschungscharakter. Wir sind jetzt gerade dabei, in einer neuen Phase das etwas auch nach außen zu öffnen. Also es gibt Kooperationen mit Forschungspartnern. Es ist aber natürlich auch ein Forschungsthema von Fraunhofer, wo wir sagen, da erkennen wir aus unserer täglichen Arbeit mit den Industriepartnern oder in den Gremien, erkennen wir einen Forschungsbedarf, einen Entwicklungsbedarf, und den wir dann auch zum Teil mit eigenen Mitteln anfinanziert haben. Also Sie sehen, es ist sowohl dieses Identifikation von Themenbereichen, die relevant sind, die wir mit unseren Grundfinanzierungsmitteln dann vorantreiben bis zu einem gewissen Punkt und dann die Verifikation mit dem Markt machen, aber auch natürlich gerne die direkte Kommunikation mit der Industrie oder mit der öffentlichen Hand zu bestimmten Themenfeldern und dann in einem sozusagen Auftragsverhältnis das machen wollen.
Apropos Auftragsverhältnis, schönes Stichwort an der Stelle für mich. Wie können dann Firmen ihre Forschungsergebnisse nutzen? Also wie funktioniert denn vielleicht eine Lizenzierung oder Ähnliches?
Sehr, sehr gute Frage. Und da ist wie immer die Antwort, es kommt drauf an. Ich hatte es ja vorher gesagt, wir reden über drei unterschiedliche technologischen Säulen in diesem kognitiven Internet-Konstrukt. Und ähnlich ist es auch bei den Angeboten, die wir machen können. Wenn wir über das Thema der Datenräume sprechen, dann dürfte es Ihnen auch besonders bekannt sein, dass es natürlich dazu einige Open-Source-Initiativen gibt. Also im Kontext von Catena-X, das glaube ich auch schon in Ihrem Podcast mal besprochen worden ist, gibt es ja etliche Projekte, insbesondere die Konnektoren, die da als ein Eclipse-Projekt aufgesetzt sind. Das ist natürlich eine Technologie, die Open Source gestellt werden kann. Selbstverständlich kann man auch da nochmal Adaptionen von Fraunhofer erhalten. Dann gibt es eben die Möglichkeit eines klassischen Forschungsprojektes. Und das dürfte bei dem einen oder anderen KI-Herausforderungen dürfte das ganz gut passen. Und dann gibt es auch, genau wie Sie es gesagt haben, das Thema der Lizenzierung, was wir insbesondere bei der Sensorik sehen, weil da eben doch relativ viel Grundlagenforschung eingeflossen ist und das dann auch in dem Lizenzierungskonstrukt gerne gemacht und in den Markt gebracht werden kann. Und dafür ist es natürlich dann wiederum notwendig, auch einen gewissen Transfer hinzukriegen im Sinne von, wie kriegen wir die Technologie an einen Hersteller, der bereit ist, eine Lizenzgebühr zu zahlen, wie kriegt man das auch transferiert in den Produktionsprozess? Das ist natürlich eine klassische Fraunhofer-Welt. Fraunhofer ist ja für, steht ja für die angewandte Forschung im Forschungssystem in Deutschland. Insofern können wir die ganze Palette bedienen. Wie gesagt, von der Open-Source-Lösung, die für die eine oder andere Lösung zur Verfügung steht, über direkte Beauftragung bis zu dem klassischen Lizenzierungsmodell.
Sehr schön. Haben wir doch da auch nochmal einen neuen Überblick bekommen. Vielen Dank dafür. Generell ist aber, ja, irgendwie alles, was digital ist, auch politisch in Zeiten wie diesen erst recht. Sehen Sie aus Ihrer Arbeit heraus vielleicht auch Punkte, die politisch und damit auch in der Gesetzgebung vielleicht noch besser adressiert werden müssten?
Ich möchte jetzt gar nicht in das allgemeine Lied, dass wir hier noch mehr Unterstützung bräuchten, weil es gibt tatsächlich einige wirklich gute Signale. Ich denke jetzt nur an die Data Act der EU, wo wir doch auch tolle Initiativen sehen, oder auch Stichwort Gaia X, wo auch das Wirtschaftsministerium maßgeblich mit unterstützt hat. Oder auch beim International Data Space, das Forschungsministerium. Was mir tatsächlich dann noch dazu einfällt, ist ein Punkt, den nicht zwingend sofort jeder oft einfällt. Und das ist, wir reden hier über ein Thema, das ich vorher schon angeschnitten hatte, über diese technologische Souveränität. Und es wäre ja eigentlich auch eine schöne Entwicklung, wenn wir aus der öffentlichen Hand genau diese Technologien, die jetzt von Fraunhofer oder von anderen Unternehmen entwickelt werden, um diese Souveränität voranzutreiben, wenn die auch in der öffentlichen Hand zur Anwendung kommen. Da gibt es allerdings eine kleine Hürde, und das ist das Vergaberecht in Deutschland. Ich hatte das mal in einem anderen Kontext gehört, wenn unsere Kliniken und unsere Spezialisten für die Virologie, Stichwort Corona, sich über die Definition der Masken, die zum Einsatz kommen sollen, darüber klare Gedanken machen und Vorgaben machen, heißt das im Umkehrschluss aber auch, dass sie, wenn sie diese Eingaben, die sie sich selber vielleicht auch setzen, umsetzen wollen für den Einkauf ihrer Kliniken, hindert sie die Vergabeordnung daran. Ne? Weil die Vergabeordnung für die öffentliche Hand besagt, es muss immer der billigste Anbieter genommen werden und es muss europaweit ausgeschrieben werden. Wenn es einen Wunsch gäbe, dann wäre es etwas mehr vielleicht auf diesen Punkt dieser Unterstützung der Technologien, die im eigenen Land entwickelt worden sind, in diesem Kontext schneller in die Nutzung zu bringen.
Dann würde ich quasi schon zu meiner letzten Frage kommen in unserem Podcast, und die geht in Richtung Nachhaltigkeit. Denn in der jüngeren Vergangenheit zeigt sich auch immer mehr, ja, es gibt immer häufiger die Frage danach, wie auch Nachhaltigkeit im Digitalen gestärkt werden könnte. In welcher Form wird das denn bei Ihrem neuen Themenfeld kognitive Internettechnologien mitschwingen?
Ja, danke. Auch das eine super spannende Frage. Zuerst würde ich da mal kurz auf das Thema Green IT verweisen, das ja auch vor einigen Jahren schon relevant war und in Diskussionen nach oben gebracht wurde. Da gibt es etliche Ideen auch schon, wie die Nutzung der Technologien, der digitalen Technologien ressourceneffizienter werden können oder CO2-neutral werden können. Aber ein anderer Aspekt wäre mir auch noch wichtig, und das ist das Thema, die Nachhaltigkeit der Prozesse zu unterstützen, im Sinne von die Ressourceneffizienz für Unternehmen oder für Anwender durch den Einsatz von digitalen Technologien zu unterstützen. Ein Beispiel, was mir dazu einfällt, ist eine Idee, die auch schon relativ weit gediehen ist, ist die Sektorenkopplung in einem Quartier. Ein Quartier ist ein Wohnquartier, wo durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und anderen Technologien versucht wird, die Energieerzeugung nachhaltig zu gestalten, also zum Beispiel durch Windkraft oder photovoltaische Elemente, die kombiniert werden mit Elementen aus der Speicherung, wie wir sie im Haus sehen können oder eben auch in elektrischen Fahrzeugen. Das alles in der Kombination nennt man die Sektorenkopplung in einem Quartier. Dafür kommen genau diese genannten Technologien zum Einsatz. Also das ist dann ein Beispiel für die Ressourceneffizienz durch digitale Technologien. Und als letzter Punkt fällt mir natürlich auch noch ein, dass es auch ein großes Forschungsfeld gibt, das sich das Neuromorphe Computing nennt. Das ist die Idee, dass man neue Mikroelektroniklösungen braucht für bestimmte Anwendungsfelder. Also wenn wir jetzt die künstliche Intelligenz zum Beispiel näher an die Sensorik bringen wollen, dann brauchen wir eine andere Art von Chip-Architekturen und das nennt man dann das Neuromorph Computing. Diese sind natürlich optimiert dann für ihren Einsatz und haben natürlich dann auch einen ganz anderen Wirkungsgrad und einen anderen Energieverbrauch. Also in der Summe ist es einmal dieses klassische Thema, das wir schon mehrfach gesehen haben, gehört haben, Stichwort Green IT. Dann eben der Einsatz der digitalen Technologien für Ressourceneffizienz. Und das dritte ist dann eben zukünftig in etwas nach vorne schauen, die Entwicklung von neuromorphen Chips.
Herr Fritz, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick. Und an dieser Stelle bleibt mir trotzdem immer noch zu sagen, bleiben Sie gesund.
Vielen herzlichen Dank, Herr Stöhlhase. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es richtig spannend. Und Ihnen auch, bleiben Sie gesund. Und vielen Dank nochmal für die Einladung.
Das Ohr am Netz. Der Podcast von IGU, Verband der Internetwirtschaft.